Inga, hast du mal in Berlin gewohnt oder dran gedacht, da hinzuziehen?
Also ich bin da immer gern zu Besuch bei Freunden, aber da wohnen eher nicht. Aber da bin ich nicht allein mit der Haltung. Darum geht's gleich zuerst bei uns.
Wissensnachrichten. Von Fakten bis Funfacts auf den Punkt.
Wir sind Inga Gebauer
und Jan Bungartz und haben wieder spannende Meldungen aus der Wissenschaft für euch dabei. Los geht's mit Berlin. Da wollten ja lange gefühlt alle hinziehen.
Dieser Berlin-Hype, der scheint aber wohl vorbei zu sein, zeigt eine Umfrage unter rund 1000 Leuten. Die hat das Meinungsforschungsinstitut Allensbach durchgeführt im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und da stimmen nur noch knapp ein Drittel der Befragten der Aussage zu, dass Berlin eine faszinierende Metropole ist.
Ja, vor 20 Jahren wurde diese Umfrage schon mal gemacht und da haben noch doppelt so viele Leute wie heute gemeint, dass Berlin faszinierend ist. Heute finden viele dagegen Hamburg oder München attraktiver.
Einen Spitzenplatz belegt Berlin dann aber doch, allerdings als die Stadt, in der die Befragten auf keinen Fall leben wollen.
Oh.
Nach Berlins Stärken wurde auch gefragt. Da nennen die Teilnehmenden die vielen unterschiedlichen Geschäfte und Restaurants, das Kulturleben und die Geschichte. Hauptprobleme seien Kriminalität, Drogen, Obdachlosigkeit, Armut und dass manche Stadtteile so runtergekommen sind.
Okay, noch eine Sache fanden die Forschenden spannend. Wer in Berlin wohnt oder schon mal da war, sieht die Stadt in der Umfrage kritischer als der Rest. Das ist laut den Fachleuten normalerweise andersrum, also wenn man noch nicht da war. Und das kann auch zum Problem werden, denn wer sich nur wenig mit der eigenen Stadt identifiziert, engagiert sich auch weniger vor Ort. Und dadurch wird eine Stadt vielleicht nochmal unattraktiver.
Da könnten dann ja mehr Stadtbäume helfen vielleicht. Die werden ja wieder gefragter, besonders für die Luftqualität. Aber Bäume in der Stadt können einer Studie aus China zufolge auch zu schlechterer Luft beitragen.
Klingt vielleicht erstmal überraschend, aber es geht um das Gas Ozon. In der Atmosphäre ist das wichtig, weil es uns vor den UV-Strahlen der Sonne schützt. Am Boden kann es dagegen die Augen und die Atemwege reizen, Kopfschmerzen verursachen und in höheren Konzentrationen sogar die Lunge schädigen.
Das Problem mit bestimmten Baumarten ist jetzt, die setzen Vorläufersubstanzen von Ozon frei. Dadurch kann der Sauerstoff aus der Luft in Ozon umgewandelt werden. Zu den Baumarten, die so zum Ozonsmog beitragen, zählen unter anderem Trauerweiden und chinesische Weißpappeln. Beide werden zum Beispiel in Peking besonders oft am Straßenrand angepflanzt.
Laut der Studie in den Science Advances stammen allerdings nur 10% der Ozonvorläufersubstanzen in der Pekinger Stadtluft von Bäumen. Das meiste kommt aus dem Verkehr und von Haushaltsabgasen. Und die Forschenden sagen auch, dass Stadtbäume deutlich mehr Vorteile als Nachteile haben. Man sollte nur darauf achten, welche Arten gepflanzt werden. Darauf wird auch geguckt, weil bestimmte Baumarten klimaresistenter sind als andere.
So richtig gute Freunde, die sind auf einer Wellenlänge, sagt man. Das könnte man auch als Synonym verstehen für ihre Gehirnaktivität wird immer ähnlicher oder synchroner, wenn sie Zeit miteinander verbringen. Davon geht auch die Wissenschaft aus.
Jetzt schreibt aber eine internationale Forschungsgruppe im Fachjournal PLOS Biology, das ist nicht bei allen Freundschaften so und es spielt eine Rolle, ob die befreundeten Leute gleich alt sind oder altersmäßig weit auseinander.
Diese Forschungsgruppe hat Experimente gemacht mit 160 Testpersonen aus einer jüngeren und einer deutlich älteren Generation. Die Leute kannten sich vorher nicht, die wurden dann in Zweiergruppen aufgeteilt und diese Paare sollten sich insgesamt 6-mal zum gemeinsamen Zeichnen treffen und sich dabei besser kennenlernen.
Bei diesen Treffen wurden auch die Hirnströme gemessen und das hat was Spannendes gezeigt. Wenn die zwei Leute etwa gleich alt waren, dann wurde die Hirnaktivität mit jedem Treffen ähnlicher. Anders war das bei Paaren mit deutlichem Altersunterschied. Da synchronisierten sich die Gehirne zwar am Anfang sehr stark, mit der Zeit aber immer weniger.
Und da vermuten die Forschenden jetzt synchrone Hirnaktivität. Das bedeutet nicht, dass man sich schon gut versteht, sondern dass sich das Gehirn Mühe gibt, dass es sich also anstrengen muss, um das Gegenüber besser verstehen zu können.
Und dieses Verstehen ist bei Menschen aus unterschiedlichen Generationen am Anfang eben schwieriger, denn die haben ja ganz unterschiedliche Lebensrealitäten, anders als Gleichaltrige. Bei denen muss sich das Gehirn am Anfang nicht so anstrengen, weil man gerade im Leben ähnliche Themen hat. Aber je vertrauter Gleichaltrige miteinander sind, desto spielerischer und überraschender verhalten sie sich. Und dann muss sich auch ihr Gehirn wieder mehr anstrengen, um den oder die andere zu verstehen.
Am stärksten synchronisierten sich die Gehirne übrigens, wenn die Testleute gemeinsam an einem Bild zeichneten. Und das spricht laut den Fachleuten dafür, dass gemeinsam an etwas arbeiten dafür sorgen kann, dass man einander besser versteht und sich näher kommt.
Zum Schluss gucken wir schon mal Richtung Herbst und Winter, jetzt wo es ja nachts sogar wieder einstellige Werte gibt.
Mhm, aber echt, war richtig frisch heute Morgen,
ja,
oder?
Ja, wird allmählich wieder Zeit für die Übergangsjacke. Aber was machen eigentlich Tiere, wenn es kälter wird? Klar, dickeres Fell, wenn möglich. In den Süden ziehen, wenn man fliegen kann. Eine eher spezielle Methode, um mit der Kälte klarzukommen, haben Spitzmäuse.
Die bekommen laut einer Studie aus Japan quasi eine große Klappe. Oder zumindest längere Schnauzen. Die Forschenden haben das anhand von Schädeln von Spitzmäusen untersucht, die zu verschiedenen Jahreszeiten eines natürlichen Todes gestorben waren. Und im Winter waren die Spitzmausschnauzen im Schnitt 7% höher und breiter als in den anderen Jahreszeiten. Und ab dem Frühling schrumpften die wieder.
Die Fachleute können sich verschiedene Erklärungen dafür vorstellen. Eine größere Schnauze bedeutet auch mehr gut durchblutete Schleimhautfläche in Nase und Maul, die kalte Luft wärmen kann. Das ist besser fürs Spitzmausgehirn. Vielleicht können die Tiere mit der größeren Schnauze aber auch leichter Futter erschnüffeln, das im Winter knapper wird.
So, Futter erschnüffeln ist mein Stichwort. Ich muss dringend mal in der Kantine vorbeischauen.
Gut, da sind wir raus für heute. Wünschen euch einen guten Start in die Woche. Morgen gibt's wieder hoffentlich spannende Themen aus der Wissenschaft.
Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova.